Hier ist nun eine große und bewährte Erkenntnis, die schon jetzt von bewundernswürdigem Umfang ist und begrenzte Ausbreitung auf die Zukunft verspricht, die durch und durch apodiktische Gewissheit, das ist absolute Notwendigkeit, bei sich führet, also auf keinen Erfahrungsgründen beruht, mithin ein reines Produkt der Vernunft, über dem aber durch und durch synthetisch ist. Wie es nun der menschlichen Vernunft möglich, eine solche Erkenntnis gänzlich a priori zustande zu bringen? Setzt dieses Vermögen, da es sich nicht auf Erfahrungen fußt, noch fußen kann, nicht irgendeinen Erkenntnisgrund a priori voraus, der tief verborgen liegt, der sich aber durch diese seine Wirkungen offenbaren dürfte, wenn man den ersten Anfängen derselben nur fleißig nachspürte? Alles klar? Ja, wunderbar. Falls gerade jemand Zweifel hatte, ja, das war Deutsch. Wirklich sehr gutes, wenn auch etwas älteres Deutsch. Was ich gerade vorgelesen habe, war ein kleiner Auszug aus, Achtung, jetzt kommt wirklich ein Buchtitel, Prolegomena einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, von Immanuel Kant. 12. Klasse, Philosophie-Grundkurs, labern konnte ich schon damals und ich dachte mir, ach, so ein bisschen rumschwätzen philosophisch sollten leicht verdiente Punkte sein. Dann mussten wir dieses Büchlein übers Wochenende lesen. Ich habe die erste Seite halb gelesen, war mir nicht sicher, ist es Deutsch? Habe es nochmal gelesen, habe mir gedacht, ja, ist Deutsch. Verstanden habe ich trotzdem nichts. Habe es dann gelassen. Das war zu viel für mich. Diese Aneinanderreihung von Worten hat mir so gar nichts gesagt. Und ich muss euch sagen, dass es mir manchmal mit der Bibel auch so geht. Vor allem, wenn ich Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, lese. Das ist Deutsch. Ich kenne die einzelnen Worte, aber ich habe keine Ahnung, was mir Johannes, der Autor dieses Buches, oder was mir Gott damit sagen möchte. Das gilt jetzt nicht unbedingt für alle Kapitel der Offenbarung. Kapitel 1 bis 3 sind noch ganz nett. Das sind vor allem die 7 Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Das kann man noch relativ gut erforschen und auslegen. Das macht Spaß. Und auch Kapitel 21 und 22, die beiden letzten Kapitel der Bibel, die sind auch noch wieder richtig schön. Da geht es darum, wie der neue Himmel, die Ewigkeit, das Paradies aussehen wird. Sehr nett. Aber dazwischen, manchmal denke ich mir, das würde ich natürlich nie öffentlich sagen, vor allem nicht in einem Gottesdienst, manchmal denke ich mir, naja, die Kapitel 4 bis 20, die könnten wir auch weglassen, oder? Die können wir unterm Tisch fallen lassen, die braucht man nicht wirklich. Verstehe ich ja eh nicht. Und so überrascht es vielleicht auch nicht, ich bin jetzt seit 15 Jahren Pastor und alle Predigten, die ich über die Offenbarung gehalten habe, sind entweder aus Kapitel 1 bis 3 oder Kapitel 21 und 22. Den Rest habe ich mal so. Das ist gut, wenn man die Predigten selber festlegt, da kann man das einfach so. Ne? Aber ich habe mir gedacht, nee, kann ja nicht sein. Ich möchte heute mit euch auch für mich Neuland betreten. Ich rede heute über Kapitel 4 und 5. Die gehören zu denen, die ich nicht so einfach und so leicht finde. Aber beim Lesen hat mich das irgendwie gepackt, hat mich das begeistert und nicht mehr losgelassen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mal mit euch auf diesen Weg gehen und gucken, was hat Gott uns auch mit diesen schwierigeren Kapiteln zu sagen. Ihr seht schon hier vorne Offenbarung 4 und 5, da sind keine Versangaben dabei. Ich habe mir heute 2 ganze Kapitel vorgenommen. Und das ist eigentlich zu viel. Zu viel, um es ganz auszulegen. Es ist auch zu viel, um es vorzulesen. Aber die beiden Kapitel gehören zwingend zusammen. Und darum möchte ich sie auch nicht auseinanderreißen. Und auch wenn es jetzt keine nette Geschichte ist, die man so im Jungschar-Stil erzählen kann, möchte ich genau das versuchen. Ich werde euch nachher den Predigtext nicht vorlesen, sondern ich werde ihn euch erzählen.Ich habe eine nette PowerPoint-Präsentation gefunden, die habe ich ein bisschen ausgebaut. Das ist heute mehr ein Film als eine Präsentation, die ich euch da zeige. Ich habe eine Menge Folien dabei, anhand derer ich euch die Geschichte erzählen möchte und immer direkt probieren, euch das weiterzugeben, was mir da wichtig geworden ist. Ich mache euch Mut, schnappt euch zu Hause nochmal eure Bibel, euer Handy und lest diese 2 Kapitel euch nochmal durch. Es lohnt sich wirklich. Los geht's. Lasst euch von mir mitnehmen auf eine sehr seltsame Reise, für die es eigentlich keine Worte gibt. Bevor ich mir den eigentlichen Text vornehme, möchte ich euch noch so ein paar einleitende Gedanken zur Offenbarung weitergeben. Das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man den heutigen Text richtig verstehen möchte. Die Offenbarung ist von Johannes geschrieben, dem Jünger Jesu, dem letzten überlebenden Apostel. Während der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian wurde er auf die Insel Patmos verbannt. Ein kleines Eiland vor der Küste Kleinasiens, und zwar hier. Da ist das Ganze. Das hier ist Griechenland, das ist die heutige Türkei. Und hier war Patmos. Hier diese grünen Punkte sind die sieben Gemeinden, an die die Sendschreiben geschrieben worden sind. Dort musste der arme Johannes wahrscheinlich schon hochbetagt in den Bergwerken arbeiten. Patmos war kein sonderlich gemütlicher Ort. Das sieht zwar so ein bisschen nach Urlaub jetzt aus, auch gerade wenn es draußen regnet. Aber man sieht, es ist ganz schön karg, da ist nicht viel grün. Das war kein Ort, wo man seinen Lebensabend eigentlich verbringen möchte. Johannes war der Leiter der kleinasiatischen Gemeinden, die alle unter dieser Christenverfolgung zu leiden hatten. Und auf dieser Insel begegnet Johannes Gott. Gottes Geist zeigt Johannes die Zukunft. Und in Offenbarung 1, Vers 1 heißt es: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Ich habe schon gerade gesagt, dass die Offenbarung so in drei Teile zerfällt. Zwei schöne, die leicht zu verstehen sind, oder leichter besser gesagt, und ein ziemlich kompliziertes. Und das ist auch die Gliederung der Offenbarung. Kapitel 1 bis 3, da zeigt Gott Johannes Dinge, die sich auf seine Gegenwart beziehen, die für das Jetzt wichtig sind. Die Gemeinden in der Verfolgung sollen gestärkt werden. Dann kommt der zweite Teil von Kapitel 4 bis Kapitel 20, ein Blick in die Zukunft dieser Erde. Und dann im dritten Teil, die Kapitel 21 und 22, lässt Gott Johannes einen Blick in die Zukunft werfen, wenn diese Welt zu Ende gegangen sein wird. Und unser Predigttext ist die Einführung in diesen zweiten, längsten Teil. Und jetzt ein kleiner Spoiler: Es geht gut aus. Ja, es gibt ein Happy End. Bei all dem, was in der Offenbarung unverständlich und auch manchmal verstörend sein kann, was sich wie ein roter Faden durch das Buch zieht, ist, dass Gott die Kontrolle hat und er die Sache zu seinem guten Ende bringen wird. So, das mal in aller Kürze zur Offenbarung an sich. Und jetzt steigen wir ein in den eigentlichen Bibeltext für heute, in den Auftakt des zweiten Teils der Offenbarung. Johannes hat eine neue Vision. Ihm wird eine Tür gezeigt, die in den Himmel führt. Er wird von Gottes Geist ergriffen und steht auf einmal mitten im himmlischen Thronsaal. Und da erlebt Johannes seinen Ameiseneffekt. Er soll als Mensch etwas Göttliches beschreiben. Das ist in etwa so, als würde eine Ameise vor einem Menschen stehen und von unten den rechten großen Zeh betrachten. Und dann kriegt die Ameise die Aufgabe: So, und jetzt beschreib mal bitte die Anatomie eines Menschen. Diese Ameise wird scheitern. Natürlich wird sie scheitern, weil ihr die Worte fehlen, die Menschenworte in ihrer Ameisensprache. Sie wird scheitern, weil ihr die Erlebniswelt fehlt, ganz abgesehen von dem Überblick und den Fakten. Wie will eine Ameise, die nur einen großen Zeh von unten sieht, kapieren, wie ein Mensch aufgebaut ist? Und genau so geht es Johannes. Er sieht etwas und ist sprachlos. Er muss versuchen, dem Unaussprechlichen Worte zu geben. Er sieht etwas, was er nicht fassen kann, und er muss es beschreiben. Und ihr werdet gleich sehen, wie unbeholfen und wie unzureichend es ihm gelingt. Johannes ist eine kleine Ameise, die versucht, anhand der Unteransicht des großen Zehs die Anatomie eines Menschen zu beschreiben. Und er scheitert. Wenn man die Offenbarung so liest, als Nichtjuden, die wir alle sind, fällt es einem gar nicht so auf. Aber diese beiden Kapitel, die strotzen nur so vor Anspielungen und Zitaten aus dem Alten Testament. Allein das vierte Kapitel der Offenbarung enthält Anspielungen und Zitate von 15 verschiedenen Texten aus dem Alten Testament. Manche davon mehrfach in verschiedenen Versen. Johannes war Jude. Der kannte das Alte Testament sehr, sehr gut. Und jetzt sieht er hier was, wo er ahnt, das ist göttlich und ihm fehlen die Worte. Und er greift auf die Worte zurück, die er kennt, die er auswendig gelernt hat, die ihm vertraut sind. Und er beschreibt dieses Unaussprechliche mit Worten der Bibel. Die Tiere, diese Wesen, von denen wir gleich hören werden, die kommen in Hesekiel 1 vor. Der Lobgesang auf den Thron, den finden wir in Jesaja 6. Die Beschreibung Gottes in Daniel 7. Und so zieht sich das durch, dass Johannes um Worte ringt, um das zu beschreiben. Wenn du die Offenbarung liest und dir denkst, hä, was soll das denn jetzt bitte?
glaub mir, Johannes ging es ganz genauso. Er versucht, den Himmel zu beschreiben, Gottes Thronsaal, und ihm fehlen der Worte. Und er macht es, so gut er kann. Und das zeigt mir, ich, kleine Ameise, muss in meinen Ameisenworten über Gott reden. Ich kann es nicht anders tun. Und das ist auch okay so. Aber ich sollte nicht auf die wahnwitzige Idee kommen, dass wir Gott fassen könnten, ihn beschreiben könnten. Dafür ist er viel zu groß. Also, Johannes wird vom Geist ergriffen und in den himmlischen Thronsaal versetzt. Und das Erste, was er sieht, ist ein Thron, auf dem Gott sitzt. Gott wird hier nicht Gott genannt, sondern nur der, der auf dem Thron sitzt. Und er wird auch nicht beschrieben. Es wird nur gesagt, dass er schimmert wie die Farben verschiedenster Edelsteine, dass er strahlt wie ein Regenbogen, dass er umgeben ist von einem Meer aus Glas. Hier schlägt der Ameiseneffekt zum ersten Mal voll zu. Gott ist einfach unbeschreiblich. Um Gottes Thron herum stehen 24 kleine Throne, auf denen 24 Älteste sitzen, die weiße Kleider anhaben und goldene Kronen aufhaben. 24 ist eine sehr symbolträchtige Zahl. Wahrscheinlich sind das die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel. Und damit ein Symbol für alle Menschen, die zu Gottes Reich gehören, aus dem Alten Bund und aus dem Neuen Bund. Die stehen um Gottes Thron herum. Aber direkt um den Thron herum wabern irgendwie 4 Engelswesen. Die habe ich mal sehr schematisch hier dargestellt. Die haben 4 verschiedene Gesichter. Der eine wie ein Adler, der nächste wie ein Stier, der nächste wie ein Löwe und einer wie ein Mensch. Jedes dieser Wesen hat 6 Flügel und ist über und über auf den Flügeln, auf dem Körper, auf dem Gesicht mit Augen bedeckt. Ich habe mir gedacht, das stellen wir jetzt mal nett bildlich dar, weil wird eh nichts. Ne? Aber so, die schweben da rum und dann, die sind im Thron, am Thron, über dem Thron, um den Thron herum, irgendwie so überall. Und diese 4 Wesen, die tun den ganzen Tag andauernd, ohne Unterlass, nichts anderes als Gott, den, der auf dem Thron sitzt, anzubeten. Und immer wenn sie von Neuem ansetzen, fallen die 24 Ältesten nieder, legen ihre Kronen ab und machen mit bei der Anbetung, weil Gott würdig ist, angebetet zu werden. Das ist Kapitel 4. Gott sitzt auf dem Thron und wird angebetet. Ein Blick in den Himmel, der Versuch, mit menschlichen Worten das Unfassbare zu beschreiben. Szenenwechsel, wir tauchen ein in Kapitel 5. Eine Schriftrolle taucht auf. Eine Schriftrolle versiegelt mit 7 Siegeln und niemand ist da, der berechtigt wäre, sie zu öffnen. So eine Rolle, die sah ungefähr so aus, wurde mit einer Schnur verschlossen und darauf wurden Wachstropfen getropft und da wurde ein Siegelring reingedrückt. Das heißt, man konnte diese Rolle nicht mehr entrollen, ohne die Siegel zu brechen. Und die Siegel brechen durfte nur jemand, der dafür befugt war, der die Autorität über den Inhalt hatte. Und Johannes heult in dieser Vision Rotz und Wasser, weil niemand da ist, der würdig wäre, die Schriftrolle zu öffnen. Dann sagt der Engel, Moment, 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 so ist es nicht. Da gibt es jemanden, der das darf. Und wir werden jetzt Zeuge eines Geschehens, das wir aus einer anderen Perspektive kennen. Ich habe mal ein ganz kitschiges Bild mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Himmelfahrt Jesu. Am Ölberg nach der Auferstehung, Jesus hat noch ein bisschen Zeit mit seinen Leuten verbracht, dann gehen sie auf den Ölberg, er sagt, geht mal hin, macht zu Jüngern, alle Menschen und so weiter und wird in die Wolken emporgehoben. Die Jünger gucken ihm nach, dann kommt die Apostelgeschichte. Ihr kennt die Geschichte, ne? Was wir jetzt in Offenbarung 5 erleben, ist die Himmelfahrt Jesu aus der Ankunftsperspektive. Habt ihr euch noch nie gefragt, wo Jesus da genau hingeht? Wohin der denn verschwindet? Was denn dann passiert, das lesen wir jetzt in Offenbarung 5. Denn neben dem Thron erscheint ein Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Gleichzeitig ist das Lamm aber auch ein Löwe, der Löwe von Juda in einer Person. Ihr merkt wieder der Ameiseneffekt, Lamm und Löwe gleichzeitig und so. Und dieses Lamm ist würdig, die Schriftrolle zu bekommen und zu öffnen. Gott gibt dem Lamm die Schriftrolle und dann bricht der Sturm los. Genauso wie eben, Lobpreis brandet auf. Zuerst die vier Tiere, dann die Ältesten, alles wie vorhin. Aber jetzt kommen noch eine Heerschar an Engeln dazu. Die Bibel sagt 1000 mal 10.000 Engel, also eine unvorstellbare Masse, steht um den Thron und jubelt ohne Ende. Alle beten das Lamm an. Und wieder breitet sich die Anbetung vom Thron aus. Zuerst die Wesen, dann die Ältesten, dann die Heerschar der Engel. Sich das vorzustellen in diesem schicken Bild hier, finde ich schon beeindruckend. Aber wie muss das in echt gewesen sein? Wahnsinn. Ich vermute, ihr habt jetzt noch etliche Fragen. Was sind das für Wesen? Was soll das mit der Schriftrolle? Woher kommen die Engel? Wie sieht Gott genau aus? Was hat es mit den Kronen der 24 Ältesten auf sich? Wenn wir noch ein bisschen sammeln würden, wird bestimmt noch eine Menge dazukommen. Ganz viele Fragen, davon kann ich nicht beantworten. Es ist super, wenn man Leute fragt. Danke für den Hinweis. Meistens wird die Antwort sein, weiß ich nicht. Aber ein paar Fragen kann ich beantworten. Und die finde ich so wichtig, dass ich das jetzt noch tun möchte. Das erste ist, Jesus ist Gott. Logisch, oder? Nee, das ist gar nicht so logisch. Jesus nimmt bei uns in unserem Glauben eine so wichtige Rolle ein. Aber nicht an allen Stellen wird es so eindeutig, ob er wirklich Gott ist. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir an der Stelle ein Kronleuchter aufgegangen. In Kapitel 4 wird Gott angebetet. In Kapitel 5 Jesus. Und das fast noch heftiger als Gott zuvor. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der es nicht duldet, dass irgendein Gott, irgendein Götze außer ihm angebetet wird. Denkt ans erste Gebot. Glaubt ihr wirklich, der hätte das geduldet, dass irgend so ein Engelswesen oder so in seinem Thronsaal von anderen angebetet wird? Ganz bestimmt nicht. Aber alle Wesen, die in diesem Thronsaal sind, loben und preisen Jesus, weil er Gott ist. Jesus hat diese Rolle in der Hand. Was wir in den nächsten 15 Kapiteln der Offenbarung lesen, ist ein Kamerazoom auf diese Schriftrolle, die da aufgeht. Wenn es ein Film wäre, der über die Offenbarung gedreht werden würde, würde jetzt die Kamera an diese Rolle ranzoomen, sie würde aufgehen und die Bilder würden aus der Schriftrolle herauskommen. Alle Siegel, alle Schalen, Posaunen und Gerichte, all das, was wir nicht verstehen, das kommt aus dieser Rolle heraus. Und Jesus hat sie die ganze Zeit in der Hand. All diese verstörenden, unverständlichen Dinge liegen in Gottes Hand. Er hat die Kontrolle, jederzeit. Dieser Text heute ist der Schlüssel zum Verständnis der restlichen Offenbarung. Eigentlich bleibt Johannes die ganze Zeit in diesem Thronsaal und sieht, was aus dieser Rolle alles rauskommt. Da steht das drin. Alles, was passiert, hat seinen Anker im Thronsaal Gottes. Da hält Jesus als der Auferstandene alles in seiner Hand. Und das ist mehr als tröstlich, wie ich finde. Und das Letzte, das nenne ich jetzt nur, denn das ist der letzte Hauptpunkt meiner Predigt. Dieses Kapitel der Offenbarung lehrt uns das Ziel von allem. Von unserem Leben, unserer Existenz, unserer Erde. Das Ziel ist Anbetung. Wenn man das Thema Anbetung vergisst, hat man die Offenbarung falsch verstanden. Nicht der Kampf gegen das Böse, der kommt hier überhaupt nicht vor. Nicht irgendwelche Endzeitfahrpläne. Nicht Verfolgung ist der Kern der Offenbarung, sondern die Anleitung und die Aufforderung zur Anbetung Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ist die Offenbarung für euch? Das ist halt so das letzte Buch. Das ist das, wo so ein bisschen, im Alten Testament haben wir die Propheten und dafür haben wir im Neuen Testament halt die Offenbarung. Aber eigentlich ist die Offenbarung die Psalmen des Neuen Testaments. So wie wir im Alten Testament in dem Psalm lernen, wie wir Gott anbeten können, lernen wir es im Neuen Testament eigentlich nur aus der Offenbarung. Und ich möchte mir jetzt zum Schluss noch anschauen, wie wir von diesem Buch lernen können, Gott anzubeten. Wir sind gerade dabei, die Homepage unserer Gemeinde komplett neu zu gestalten. Und als sich unser kleines Team zum ersten Mal getroffen hat, ging es nicht um das Design, den Inhalt oder sonst irgendwas, sondern es ging um das Warum. Warum gibt es diese Homepage? Was ist ihr Sinn? Wozu ist sie da? Und als wir das geklärt hatten, konnten wir anfangen, uns über die ganzen anderen Fragen auszutauschen. Und unser Text heute liefert das Warum der Anbetung. Warum beten wir Jesus an? Warum singen wir hier im Gottesdienst? Warum tun wir all das, was jetzt gleich noch kommt? Und der Text kennt nur eine Antwort. Weil der, den wir anbeten, würdig ist, angebetet zu werden. weil er es verdient hat, weil es seinem Wesen entspricht, von uns angebetet zu werden. In Kapitel 4 wird genau das über Gott gesagt. In Offenbarung 4, Vers 11 heißt es: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Ihr erinnert euch, Kapitel 4 und 5 sind sehr parallel aufgebaut. Kapitel 4 geht es um Gott, Kapitel 5 geht es um Jesus. Und genau den Vers gibt es auch in Kapitel 5. 5, Vers 12 heißt es: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Gott als der Vater und als der Sohn ist würdig, es steht ihnen zu, angebetet zu werden. Klingt komisch, oder? So ungreifbar, schwer verständlich. Ich mache es mal an einem ganz menschlichen Beispiel. Meine jüngste Tochter ist noch keine 2 Jahre alt und die liebt mich abgöttisch. Ich hoffe, dass ich nicht der schlechteste Vater bin, aber diese Liebe, die habe ich mir nicht verdient. Die liegt in meiner Tochter drin, weil ich ihr Papa bin. Kinder bis zu einem gewissen Alter lieben ihre Eltern ohne jede Bedingung. Warum? Weil die Eltern würdig sind, von ihnen geliebt zu werden. So wird es die Bibel sagen. Nicht, weil sie es verdienen würden, weil sie es sich verdient hätten, sondern weil es ihrer Rolle und ihrer Stellung entspricht. Und ich finde das ganz spannend, wenn ihr Berichte lest von Kindern, die von ihren Eltern missbraucht und misshandelt werden. Die lieben ihre Eltern trotzdem, weil es in ihnen drin liegt, weil sie Eltern sind. Und so ist es auch mit Gott. Alleine weil er Gott ist, sollte er angebetet werden, weil es in uns drin liegt. Das ist das Warum. Gott muss sich seinen Status nicht verdienen. Er ist es wert, weil er würdig ist, unsere Anbetung zu bekommen. Einfach, weil er Gott ist. In Philipper 2, Vers 10 heißt es: Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich alle einmal vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Jeder Mensch wird Jesus anbeten. Jeder. Egal, was er jetzt hier über ihn denkt, über ihn sagt, wie er zu ihm steht. Wenn wir in den himmlischen Thronsaal kommen und vor Jesus stehen, werden alle auf die Knie gehen. Einfach, weil er würdig ist, weil es nicht anders geht. Aber wir als seine Kinder haben das Privileg, es jetzt schon zu tun. Jetzt schon zu erkennen, dass er würdig ist. Ihn jetzt schon anzubeten. Und darum sollten wir es auch tun. Und das Warum führt dann direkt zum Wie. Manchmal muss ich auch heute wieder im Gottesdienst schon schmunzeln über die Lieder, die wir singen und die Texte, die wir da singen und wie wir dazu uns gerade körperlich positionieren. Da singen wir: Jesus, ich stehe jetzt vor dir, und sitzen bequem auf unseren Stühlen, schön möglichst tief reingelümmelt. Und ich sehe schon die ganzen Lobpreisfraktionen nicken: Ja, genau, na, da stehen ist das Richtige. Was haben wir eben gesungen? Jesus, ich knie jetzt vor dir, ich knie vor dir, ich habe mich nicht umgeschaut. Aber kniete irgendjemand? Nee, ne? Ja. Manche Lieder sind da ehrlicher. Da singen wir dann: Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Ja, das kommt dann wohl am ehesten hin. Ist nicht ernst gemeint, ihr dürft euch halten, wie ihr wollt. Denn es geht mehr um die Herzens- als um die Körperhaltung. Ob wir stehen, knien, sitzen, liegen, tanzen. Wenn die Herzenshaltung nicht stimmt, können wir machen, was wir wollen, dann geht's daneben. Und andersrum gilt es genauso. Wenn unsere Herzenshaltung stimmt, dann können wir unsere Körperhaltung machen, wie wir möchten. Dann ist es Gott egal, was der Körper da mal macht. Darum möchte ich mir bei der Frage nach dem Wie auch diese Herzenshaltung angucken. Und hier hat mich diese Haltung der 24 Ältesten im Text beeindruckt. In Offenbarung 4, Vers 10 heißt es: Die 24 Ältesten werfen sich vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und alle in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dann kommt der Lobpreis. Die Ältesten legen ihre Kronen als Zeichen der Anbetung nieder. Ihr kennt vielleicht heute noch die Geste des Hutziehens. So, wenn sich zwei ältere Herrschaften auf der Straße begegnen, die noch einen Hut tragen, da kann man das manchmal sehen, dass sie so den Hut lupfen sozusagen. Das war in den letzten Jahrhunderten die übliche Geste. Dann haben die aber nicht beide den Hut gehoben, sondern nur der Rang niedrigere vor dem Rang höheren als Zeichen der Ehrerbietung. Und zur Zeit des Johannes war es so, dass besiegte Kriegsherren nach der verlorenen Schlacht ihre Kronen, ihre Herrschaftszeichen vor dem Sieger ablegen mussten, als Zeichen der Demütigung und der Unterwerfung. Aber das passt hier nicht. Denn was für Kronen sind denn das, die die Ältesten da niederlegen? Das kann nur der Siegeskranz sein, den Paulus in 1. Korinther 9 sagt, den wir bekommen. Das ist dasselbe Wort, was hier verwendet wird. Jesus selber hat den Ältesten diese Krone verliehen, ihn erst gegeben, als er sie zu seinen Kindern gemacht hat. Es kann also kein Zeichen der Demütigung sein, was wir hier finden, sondern sie legen das, was sie von ihm empfangen haben, wieder vor ihn nieder, stellen es ihm zur Verfügung, aus Ehrfurcht und Respekt. Wir sind Königskinder. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du an Jesus glaubst, hast du auch so eine Krone bekommen. Dein Status hat sich grundlegend verändert. Du bist jetzt ein Königskind. Und hey, Adel verpflichtet. Das bringt Privilegien mit sich. Das fordert uns aber auch für gewisse Verhaltensweisen heraus. Und die Ältesten legen diese Krone, die sie erhalten haben, vor Gott ab. Sie verzichten damit nicht auf ihre Gotteskindschaft, aber sie verzichten damit auf alle Privilegien und wollen Gott damit die Ehre geben. Was heißt das für uns heute? Was heißt es, wenn wir unsere Krone ablegen? Ich verschiebe diese Antwort nochmal um 2-3 Minuten, denn sie deckt sich sehr mit meinem letzten Punkt, der jetzt kommt. Ich komme gleich nochmal auf das Krone abnehmen zurück. Wenn ihr vor 2 Wochen hier im Gottesdienst wart oder ihn euch bei YouTube angeguckt habt, erinnert ihr euch vielleicht an das Thema Beten, was das Zeug hält. Und ganz kurz zusammengefasst habe ich da gesagt, dass es nicht um feste Gebetszeiten geht, sondern dass unser ganzes Leben vom Gebet durchdrungen ist. Und genau das ist heute auch der Punkt. Anbetung ist natürlich auch dieser 4-Lieder-Block im Gottesdienst von gerade eben. Anbetung ist auch euer Gebet in der stillen Zeit, ja. Aber sie ist vor allem das, was du aus deiner Gottesbeziehung machst, wie du die im Alltag lebst. Und damit ist die Predigt von heute, ohne dass ich es geplant hätte, die perfekte Fortsetzung von vor 2 Wochen. Denn es geht um Anbeten, was das Zeug hält. Anbetung sollte unser ganzes Leben durchziehen. Ich formuliere es mal anders. Du solltest in jedem Bereich deines Lebens Gott die Ehre geben. Dann betest du ihn an, ohne ein Wort zu sagen oder zu singen. Wie gehst du mit deiner Familie um? Mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern? Spiegelt sich da deine Gottesbeziehung wieder? Jedes Mal, wenn du dir eine spitze Bemerkung verkneifst, wenn dein Mann wieder mal irgendwas vergessen hat und du ihm vergibst, dann betest du Gott an. Jedes Mal, wenn du deiner Frau nicht die Meinung geigst, wenn sie ungerechtfertigt an dir herumgenörgelt hat, sondern du sie umso mehr liebst, dann betest du Gott an. Jedes Mal, wenn du dich bemühst, so ein Vater oder Mutter zu sein, wie Gott für deine Kinder möchte, und nicht an deine Bequemlichkeiten, deine Faulheit oder sonst was suchst, dann betest du Gott an. Wie schaut's auf der Arbeit aus? Jedes Mal, wenn du dein Bestes gibst, obwohl dein Chef eine Vollpfeife ist, er dich ungerecht behandelt und den Kollegen schon wieder ungerechtfertigt bevorzugt, dann betest du Gott an. Oder hier in der Gemeinde. Wenn du mit deiner Zunge, mit dem, was du sagst, über andere, gegenüber anderen, ein Künstler bist und kein Vandale, dann betest du Gott an. Wenn deine Mitarbeit, deine Spenden, dein für andere Dasein, deine Liebe zu Jesus widerspiegelt, dann betest du Gott an. Oder man könnte ganz allgemein sagen, wenn deine Worte, deine Gedanken, deine Taten, was du sagst, was du denkst, was du tust oder das, was du sagen, denken und tun willst, dass wenn das dem entspricht, was Jesus will, dann betest du Gott an. Und weißt du, was passiert, wenn du all das tust, was ich gerade gesagt habe? Dann legst du deine Krone ab. Du verzichtest auf deine Rechte. Du gibst Jesus das Recht, dein Verhalten zu bestimmen. Du verzichtest auf deine nur zu menschlichen Reaktionen, auf deine Rache, auf deine Genugtuung, auf all das, was dir vielleicht eigentlich zusteht, und legst deine Krone ab und betest Gott so an. Du lässt ihn Gott sein, in deinem Leben, über allem. Das ist das, was die 24 Ältesten da tun und was auch wir tun können. Du merkst, Anbetung ist nichts, was nur in diesen Gottesdienst hier gehört. Gott ist würdig, zu jeder Zeit, ohne Unterlass, was das Zeug hält, von dir angebetet zu werden. Und das sind die 2 großen Erkenntnisse für mich aus dieser Predigt. Und ich hoffe, du kannst sie dir auch mitnehmen. Hab keine Angst vor der Offenbarung. All die Schalen, Gerichte, Posaunen, Jesus hat das in seiner Hand. Er ist Sieger. Und Gott ist würdig, dass du ihn anbetest, was das Zeug hält. Lasst uns damit loslegen. Amen.